Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, ein alter Mann singt. Ein ziemlich seltsames Phänomen abseits aller heutigen Showbühnen. Zacharias war lange Zeit stumm, wie wir gehört haben. Verstummt, weil er der Botschaft nicht geglaubt hatte, er könne in seinem hohen Alter noch Vater werden. Auch das ist heute ein eher seltenes Phänomen. Zacharias allerdings hatte sich keine jüngere Frau gesucht. Er wünschte sich mit seiner Frau Elisabeth, mit der er sein ganzes Leben geteilt hatte, endlich ein Kind. Die war aber inzwischen auch schon etwas betagter. Und jetzt ist sein Sohn geboren. Und Zacharias findet seine Stimme wieder. Er wird vom Geist Gottes erfüllt. Er ist buchstäblich begeistert. Eine große Hoffnung bewegt ihn. Er kann nicht anders, als sie aus sich herauszulassen. Hoffnung, die in einem kleinen, hilflosen Menschenbündel sichtbar wird. Zacharias spürt, es brechen ganz neue Zeiten an. Die nachfolgende Generation könnte alles verändern. Fridays for Future lässt grüßen. Zacharias begreift, Gott lässt die Welt nicht allein. Sein neugeborener Sohn Johannes wird die Menschen vorbereiten, damit sie auch verstehen können, was da passiert. Und nach ihm kommt Jesus. Sein Leben wird wie ein Besuch Gottes in der Welt wirken. Diese Welt, die in Finsternis eingehüllt ist, diese Welt, die im Schatten des Todes sitzt, diese Welt kann erkennen, dass es Licht gibt, dass es einen neuen Weg gibt, den Weg des Friedens. Und so bittet Zacharias am Ende seines Liedes darum, dass Gott seine Füße und die Füße aller Menschen auf diesen neuen Weg des Friedens ausrichten möge. Er sagt wörtlich und bittet: und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Liebe Gemeinde, dieses Lied des Zacharias ist eine Weissagung, eine Prophetie. So wird es sein. Oder auch so könnte es werden. Der Glaube an Gott und das Vertrauen in ihn könnte unsere Schritte auf den Weg des Friedens lenken. Jesus, den Zacharias als Besuch Gottes in der Welt bekennt, hat ja auch eine glasklare Spur hinterlassen. Selig sind die Friedenstiften. Und einem seiner engsten Vertrauten und Weggefährten, auf den er dann seine Gemeindearbeit gründete, dem sagte er: steck dein Schwert in die Scheide. Jesus hat eine glasklare Spur hinterlassen, eine Spur, die zu einem Weg des Friedens werden kann, wenn Christen ihr folgen. Und immer wieder in der Menschheitsgeschichte haben Menschen das getan, sind ihm gefolgt. Zu denken ist zum Beispiel an Friedrich Siegmund Schulze, der mitten im Weltkrieg mit lauter Stimme zum Frieden mahnte. Oder an Hedwig Dransfeld, die den Bau der Frauenfriedenskirche in Frankfurt initiierte. Nicht zuletzt an Martin Luther King, der den Vietnamkrieg scharf verurteilte und jede Form der Gewalt ablehnte. 1948 erklärten die Kirchen der Welt bei ihrer großen Versammlung in Amsterdam: Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Sie hatten aus dem furchtbaren Grauen des Krieges gelernt. Denn Noch zu Beginn des Ersten Weltkrieges haben die Kirchen und Kriegspredigten ihre jeweiligen Nationen so richtig befeuert. Und auch im Zweiten Weltkrieg haben sie oft nur halbherzig gegen die Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus und ihre Kriegstreiberei protestiert. Gewalt und Krieg können nicht mit Gottes Willen legitimiert werden. Bis heute nicht. Das haben die Kirchen nach Jahren der Legitimation von Gewalt endlich begriffen. Religion darf sich nicht missbrauchen lassen, um Öl in das Feuer ethnischer, religiöser, nationaler und auch nicht wirtschaftlicher Konflikte zu gießen. Es gibt keinen gerechten Krieg. Es gibt nur gerechten Frieden. Es gibt keinen Sieger eines Krieges. Es gibt immer nur Verlierer. Und zum Frieden zu rufen, ist Aufgabe der Christen. Und Frieden stiften auch. Aber haben wir das aus der Geschichte gelernt? Ingeborg Bachmann hat so treffend gesagt, die Geschichte lehrt dauernd, aber sie findet keine Schüler. Die Geschichte lehrt dauernd, aber sie findet keine Schüler. Ja, das stimmt. Leider. An jedem 6. August jährt sich der Gedenktag des Atombombenabwurfs von 1945 auf Hiroshima. Wer die Geschichte der heute hochbetagten Zeitzeugen hört, die miterlebten, wie andere Menschen geradezu verglühten, wer die Angst vor Missbildungen begreift, weil die genetischen Veränderungen bis heute in unsere Tage wirksam sind, der kann nicht verstehen, dass irgendein Mensch auf die Idee kommen könnte, noch einmal mit Atomwaffen zu drohen. So glaubte ich jedenfalls noch bis vor wenigen Wochen. Ich wurde in meinem naiven Glauben eines Schlechteren belehrt. Friedensforscher zeigen auf, dass die Atommächte immer noch in die Modernisierung ihrer Atomwaffen investieren. 2019, so das Friedensforschungsinstitut SIPRI, gab es etwa 13.865 Atomwaffen auf der Welt. Davon lagerten auch einige in unserem Land. Wie viel genau wird geheim gehalten? Wo genau auch? Dabei hat jede Atombombe heute wahrscheinlich die 3- bis 4-fache Sprengkraft der Hiroshima-Bombe. Friedrich Sigmund Schulze hat 1946 formuliert: Der Hass ist sicherlich eine der stärksten Mächte im Leben der Menschheit. Vielleicht, dass nicht in jedem Fall, in dem die Erde versenkt oder der Tod gestreut wird, der Hass den Zerstörer treibt. Aber unsichtbar steht der Dämon des Hasses dahinter. Und die Menschheit lässt sich wie stets in die Verantwortungslosigkeit hineinschläfern, die die Tat ermöglicht und eventuell den Täter noch schützt. Liebe Schwestern und Brüder, das wäre doch mal ein hervorragender Ansatzpunkt für Friedensethik. Sich nicht in eine Verantwortungslosigkeit hineinschläfern zu lassen. Vom biblischen Friedensauftrag her gilt es, sich für die Überwindung von Hass, für die Überwindung von Krieg einzusetzen. Das ist nicht naiv, das ist hoffnungsvoll. Es knüpft an die biblischen Hoffnungsbilder an, die erzählen, wie Gewalt überwunden wird, wie die Spirale der Gewalt durchbrochen werden kann. Mit Fantasie für den Frieden, mit der Naivität, die andere Wange hinzuhalten, mit einer Gewaltlosigkeit, die Gewalttäter fassungslos macht. Etwa, wenn Jesus sagt: Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass jeder öffentliche Protest auf den Friedensdemos gewaltfrei bleibt. Denn Gewalt setzt die Täter immer ins Unrecht. Und wir Christen sollten dort zu finden sein, auf den Friedensdemos. Sie sind nämlich ein sichtbares Bekenntniszeichen in der Öffentlichkeit, wenn wir schon sonst im Moment außer beten nicht viel anderes tun können. Als Christ sehe ich Frieden und Toleranz biblisch begründet. Und deshalb fällt es mir auch nicht schwer, mit Menschen, die sich für die Überwindung von Krieg einsetzen, zusammenzuarbeiten, auch wenn sie einer ganz anderen Religion angehören. Auch das ist nicht naiv, sondern hoffnungsvoll. Es geht letztlich um ein Eintreten für Menschenwürde, ja Menschlichkeit, ja Zukunftsfähigkeit. Oder biblisch-theologisch gesprochen, es geht um die Gottebenbildlichkeit jedes Menschen, um Nächstenliebe, um Schöpfungsbewahrung. Reicht unsere menschliche Fantasie nicht für den Frieden? Noch einmal Ingeborg Bachmann: Hätten wir das Wort, hätten wir die Sprache, wir bräuchten keine Waffen. Unser Land, das 2 Weltkriege zu verantworten hat, ist schon seit vielen, vielen Jahren wieder zu einer Rüstungsexportnation geworden, woraus sich auch unser aller Wohlstand finanziert. Und quasi über Nacht werden 100 Milliarden für die Aufrüstung der Bundeswehr bewilligt. Beginnt jetzt wieder ein neues Zeitalter des Wettrüstens? Oder war es vielleicht noch nie zu Ende und wir haben es nur nicht bemerkt, weil es ja unser Leben überhaupt nicht berührte? Nicht berührte, bis 2015 die Flüchtlingswelle uns erreichte? Wir können doch nicht die Kriege dieser Welt beklagen und gleichzeitig Menschen abweisen oder in Zeltlager sperren, draußen vor den Toren der Stadt, die aus diesen Kriegen flüchten, und gleichzeitig verdient unsere Wirtschaft an genau solchen Kriegen. Die vielen Kriege der letzten Jahre in Syrien, Jemen, Sudan, Nigeria, Afghanistan und so weiter und so fort, sie störten unser Leben wenig. Jetzt ist der Krieg auch nach Europa gekommen. Er steht quasi vor der Tür. Ein biblisches Prophetenwort sagt: Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Befinden wir uns schon in der Ernte? Wie kann es sein, dass wir im 21. Jahrhundert noch immer nicht fähig sind, Konflikte friedlich zu lösen? Noch immer haben wir unsere Füße nicht auf den Weg des Friedens ausgerichtet. Warum nur wird das Heil weiter im Militär gesucht, wenn wir doch alle wissen, dass mehr Rüstung nicht mehr Frieden bringt, sondern Krieg viel wahrscheinlicher macht? Meine Motivation, mich für den Frieden zu engagieren, ist der christliche Glaube. Aus der biblischen Überlieferung kann ich keine Legitimation von Gewalt herauslesen. Und deshalb bin ich überzeugt, dass es nicht die Kriegstreiber, sondern die Gewaltlosen sind, die am Ende mit Würde erinnert werden. Viel eher der namenlose junge Mann, der sich vor circa 30 Jahren in Peking auf dem Tiananmen-Platz den Soldaten entgegenstellte, als Stalin. Viel eher die Journalistin, die ihr Plakat in den russischen Nachrichten kurz in die Kamera hielt, als Putin. Den Gewaltlosen wird in Würde gedacht. Ihr Lieben, Pazifismus ist kein Kinderspiel. Pazifismus ist kein Unfug, und gleich gar kein Nichtstun. Martin Luther King sagte, zuerst muss betont werden, dass gewaltloser Widerstand keine Methode für Feiglinge ist. Es wird Widerstand geleistet. Der Ausdruck passiver Widerstand erweckt oft den falschen Eindruck, dass das eine Methode des Nichtstuns sei, bei der derjenige, der Widerstand leistet, ruhig und passiv das Böse hinnimmt. Aber nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Denn der Anhänger des gewaltlosen Widerstandes ist nur insofern passiv, als er seinen Gegner nicht physisch angreift. Sein Geist und seine Gefühle sind immer höchst aktiv. Sie versuchen ständig, den Gegner zu überzeugen, dass er im Unrecht ist. Zitat Ende. Der alte, hochbetagte Zacharias singt ein Loblied auf Gott. Auf Gott, der sein Volk besucht. Und er endet mit der Bitte, richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Dass dies gelingen möge, das hofft er für sich noch in seinem hohen Alter. Und er hofft es für alle Menschen. Nach mehr als 2000 Jahren scheint mir diese Bitte aktueller denn je zu sein. Ich kann mich seiner Bitte nur anschließen und sie täglich beten. Denn die gewaltlosen Schritte des Friedens, ihr Lieben, scheinen bis heute für uns Menschen wohl die schwersten und gleichzeitig die herausforderndsten zu sein, die wir im Leben zu gehen haben. Im ganz persönlichen Leben, in unseren Partnerschaften und Familien, ebenso wie in jedem gesellschaftlichen Rahmen. Gewaltlose Schritte des Friedens sind eine große Herausforderung. Im Friedenspark von Hiroshima gibt es eine Flamme, die erst erlöschen soll, wenn die letzte Atombombe vernichtet worden ist. Ob wir jemals erleben werden, dass sie erlischt? Vielleicht kann sie nur Gott selbst auslöschen. Und deshalb dürfen und sollten wir der Bitte des Zacharias auch die Bitte der ersten Christen hinzufügen. Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen.